Guten Abend, wir kommen heute zu einem ganz neuen Thema, und zwar zum Titusbrief. Wir lesen gleich die ersten vier Verse. Titus 1, Vers 1. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. In der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Heiland Gottes. Titus, meinem echten Kind, nach unserem gemeinschaftlichen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Bis dahin. Jetzt stellt sich, wie bei jedem Bibelbuch, wenn man das neu beginnt zu lesen, ein paar grundsätzliche Fragen. Wer hat das Buch geschrieben? Für wen wurde es geschrieben? Das sind jetzt hier ganz einfache Fragen. Schwieriger wird es dann, wann wurde das Buch geschrieben? Was sind die weiteren Umstände? Also, fangen wir mit dem Einfachsten an. Wer hat den Titusbrief geschrieben? Paulus, also nicht Titus. Der Brief an Titus. Paulus hat ihn geschrieben. Und wann?
Bis 1. vor Christus.
Wo nimmst du das her?
Was,
da steht 65 bis 68.
Ja, davon muss ich es korrigieren.
Nein, ich frage.
Nein, 66.
66 bis 68.
Nein, 65, 66.
So, ja. Ja, ist durchaus möglich, aber keine Begründung. Nein. Steht einfach so. Es ist so, die Apostelgeschichte ist ja grandios. Sie beschreibt die ersten drei Jahrzehnte der Christenheit. Und zwar ab Pfingsten, 32 nach Christus. Und es sind genau 30 Jahre, die beschrieben werden, bis ins Jahr 62. Es endet ja mit den zwei Jahren der Gefangenschaft von Paulus in Rom. Und Lukas sagt, Paulus war dort zwei volle Jahre. Und das ist ein interessanter Ausdruck, weil er im römischen Rechtswesen wichtig ist. Wenn man als Anklagter zwei volle Jahre gewartet hat, bis die Ankläger kommen und die nicht kommen, dann wird man freigesprochen. Und tatsächlich wurde Paulus dann wieder freigesprochen, aber er wurde später wieder verhaftet und kam dann in die Todeszelle, und zwar um 66, 67 nach Christus. Siehst du, 66, 67. Also in einer Bibel wurde das einfach so das Spätestmögliche angesetzt. Und da aus der Todeszelle hat er noch welchen Brief geschrieben?
2.
Timotheusbrief. Ja, jetzt haben wir aber da eine Lücke von ein paar Jahren, 62 bis 66. Und diese Lücke ist eben ganz interessant. Die Paulusbriefe kann man ja wunderbar eben einordnen innerhalb dieser 30 beschriebenen Jahre in der Apostelgeschichte. Da kann man den Römerbrief schön einordnen, 1., 2. Korinther, Galater, Epheser, Philipper und so weiter. Geht alles wunderbar. Aber wenn man zum Titusbrief kommt, haben wir ein Problem. Paulus sagt nämlich in Vers 5 von Kapitel 1, das haben wir nicht gelesen, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest. Wie ich dir geboten hatte. Davon ist in der Apostelgeschichte nichts die Rede. Dass Paulus eben Titus nach Kreta geschickt hat. Und das könnte ja aber trotzdem gewesen sein, nur wird es in der Apostelgeschichte nicht berichtet. Aber zum Beispiel in Kapitel 3, da sagt Paulus in Vers 12, wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen. Denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Das passt überhaupt nicht in den Reiseverlauf der vier Missionsreisen des Paulus hinein. Und was machen liberale Theologen in einem solchen Moment? Das sind Menschen, die alles in Frage stellen, außer ihrem eigenen Wissen. Und eben auch vor Gottes Wort nicht zurückschrecken. Und das ist das Schlimme. Die sagen, Titusbrief ist gar nicht von Paulus, ist eine Fälschung. 1. Timotheusbrief passt übrigens auch nicht in die Apostelgeschichte rein. Das ist auch eine Fälschung. Ja gut, noch mehr ist ihnen gemäß eine Fälschung. Aber eben gerade dieses Problem jetzt hier, Titusbrief kann man nicht in die Apostelgeschichte einordnen. Aber der Apostel Paulus wurde eben effektiv wieder frei am Ende dieser Zeit in der Apostelgeschichte, diese 2 Jahre in Rom. Und er hatte ja einen ganz besonderen Wunsch. Wo wollte er unbedingt noch hinkommen? Nach Spanien, genau. Das schreibt er im Römerbrief, gegen Schluss. Er wollte nach Spanien gehen und wir haben außerbiblisch ein Zeugnis aus der frühen Christenheit um 100 nach Christus, wo wir den Hinweis haben, dass Paulus tatsächlich noch bis nach Spanien ging. Und das war eben möglich in dieser Zwischenzeit, also zwischen der ersten und der zweiten Gefangenschaft. Ja, Spanierin. Im Clemensbrief. Und das ist also fantastisch. Er hat da noch weiter Reisen gemacht. Und dann passt eben auch die ganze Sache hier mit Kreta und mit Nikopolis hinein. Und noch mehr. Also diese Zeit war eine reiche, gesegnete Zeit. Und nun, der Titusbrief muss einfach angesetzt werden, diese Zeit, zwischen 62 und, oder in der Zeit von 62 bis 66. Und nun schauen wir uns die Person von Titus ein bisschen genauer an. Was wissen wir über Titus? Wo taucht Titus zum ersten Mal auf im Leben von Paulus? Das ist nicht so eine einfache Frage, weil Titus auch so einer ist, wie viele im Neuen Testament, die an diversen Stellen ganz kurz erwähnt und genannt werden. Und wenn man ein Bild von einer Person im Neuen Testament eben haben möchte, die nur so bruchstückweise beschrieben wird, dann muss man eben all diesen Stellen nachgehen. Wir werden jetzt heute Abend nicht Titus durchnehmen. Das können wir nach und nach im Zusammenhang mit dem Titusbrief machen. Aber so ein paar Kernpunkte. In dem frühesten Brief, den Paulus geschrieben hat, welcher Brief ist das? Der Galaterbrief, ja. Im Galaterbrief, da beschreibt Paulus, können wir aufschlagen, da beschreibt er seinen Jerusalem-Besuch, seinen ersten Jerusalem-Besuch in Kapitel 2. Ich lese ab Vers 1. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Nun, dieser Jerusalem-Besuch, welcher Besuch ist das? Paulus hat ja mehr als einmal Jerusalem besucht. Wie? Also welchen Jerusalem-Besuch meinst du mit Jahr 50? Wo wird er sonst beschrieben, dieser Besuch? Anderswo? Ja, hast du das auch in einer Fußnote gelesen?
Nein, ich habe es ausgerechnet.
Ja gut, aber dann meinst du einen bestimmten... ach so, du hast mit den 14 Jahren hier gerechnet.
Ja, mit den 3 Jahren, dann auf der Befehlung von Paulus, dann ist es ungefähr Jahr
50. Mhm. Ja, jetzt kann ich ja auch sagen, wo der Rechenfehler ist. du hast... gerechnet, dass Paulus sich bekehrt hat im Jahr 32 war ja Pfingsten.
Ja.
Und ein Jahr später wurde Stephanus gesteinigt. Das war 33. Und dann hat Paulus eben diese Verfolgungsjagd gemacht bis nach Damaskus. Er bekehrte sich und dann ging es eben 3 Jahre, bis er dann aus Arabien zurückkam, Damaskus, ging nach Arabien, kam wieder zurück nach Damaskus und ging zum ersten Mal nach Jerusalem. Und das war also im Jahr...
47.
Wie?
47.
Nein, jetzt eben der erste Jerusalem-Besuch.
36.
Der wird erwähnt in Kapitel 1. Ich war in Vers 17... Paulus spricht da in den Versen zuvor über seine Bekehrung und dann sagt er, und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, nach der Bekehrung, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Also das ist dieser Besuch in Jerusalem nach der Bekehrung, der beschrieben wird in Apostelgeschichte 9. Der wollte sich der Gemeinde anschließen und die wollten ihn nicht aufnehmen. Sie glaubten, das sei ein Agent, der sich verstellt. Und schließlich konnte Barnabas eben ein klares Zeugnis ablegen. Der Mann hat sich echt bekehrt. Dann wurde er aufgenommen. Und nun haben wir eben in Kapitel 2 hier im Galaterbrief darauf, nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Und jetzt ist eben die Frage, du hast schon richtig gerechnet, aber die Frage ist eben, müssen wir rechnen 36 plus 14 oder 33 plus 14? Also sind die 14 Jahre ab der Bekehrung gerechnet oder ab der Zeit, als er aus Arabien zurückkehrte? Und es ist effektiv, muss man rechnen, ab der Bekehrung. 33 plus 14, das gibt 47. Warum? Ja, weil dieser Besuch, dieser zweite Jerusalem-Besuch, der wird beschrieben in Apostelgeschichte 11. Nicht wahr? Paulus hat ja zusammen mit Barnabas ein Jahr in der Gemeinde in Antiochia in Nordsyrien verbracht und dort gedient. Das war eine wichtige Vorbereitung für seine Missionsarbeit. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Und als er ihn, ich muss lesen, Vers 25. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Barnabas ging nach Tarsus und holte Saulus. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass sie auch ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Und dann kommt diese Sache. Ein Prophet namens Agabus kündigt an, es wird eine große Hungersnot geben. Und da beschließt die Gemeinde hier zu sammeln. Für die Bedürftigen in Israel, für die bedürftigen, messiasgläubigen Juden. Nun, diese Hungersnot kam eben im Jahr 47 über Israel. Und das ist geschichtlich auch außerbiblisch belegt. Und das passt eben, wenn man 33 plus 14 rechnet. Und jetzt lesen wir gleich, wie Paulus da eben 14 Jahre nach seiner Bekehrung nach Jerusalem ging. 1127. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien herab. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte, die unter Claudius eintrat. Sie beschlossen aber, dass jeder von den Jüngern, je nachdem einer von ihnen begütert war, den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas zur Hilfeleistung senden sollte. Was sie auch taten, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältestenschaft, an die Ältesten sandten. Und da ging also Paulus mit Barnabas nach Jerusalem. Und nun aus Galater 2 erfahren wir, damals hatte er auch Titus mitgenommen. Also Titus war, kann man sagen, einer der frühesten Mitarbeiter des Apostels Paulus. Barnabas, aber auch Titus. Und nun, was wissen wir noch über Titus, über seine Bekehrung? Wir haben es gelesen.
Paulus hat ihn zum Herrn geführt.
Ja, wo steht das?
Im Titusbrief.
Ja, im Titusbrief, nämlich, sag welcher Vers? In
Vers 4.
Ja.
Rechtschaffenen Sohn.
Jawohl, Titus, oder wie Elberfelder übersetzt, mein echtes Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. Also, er bezeichnet Titus als sein Kind. Genauso wie das tut von wem?
Timotheus.
Timotheus kam auch durch ihn zum Glauben, aber erst später, nämlich auf der ersten Missionsreise. Die würde ja dann erst in Apostelgeschichte 13 kommen. Aber jetzt sind wir in Apostelgeschichte 11. Also eben dieses Vorbereitungsjahr in Antiochia gemacht hatte. Und da kann er also sagen, Titus kam durch ihn zum Glauben. Jetzt wird nicht gesagt, ob das in diesem Jahr war, in Antiochia. Aber es ist das Naheliegende. Und es ist auch eben naheliegend, dass er eben mit Barnabas von Antiochia in Syrien nach Jerusalem geht und er nimmt Titus mit. Also war Titus mit ihm dort in Kontakt. Von wem wird das noch gesagt, dass Paulus ihn als Kind bezeichnet, weil... Wie?
Onesimus.
Onesimus, genau. Wo?
Im Philemonbrief.
Dieser entlaufene Sklave, der auf Wegen, Umwegen von Kolossä, heutige Westtürkei, bis nach Rom kam. Und dort kam er mit Paulus zusammen und kam zum Glauben. Und wurde dann wieder zurückgeschickt nach Kolossä. In Begleitung mit, wer hat ihn zurückgebracht? Ja, wer hat den Kolosserbrief und den Epheserbrief transportiert? Nein, Epaphras hat Kolossä gegründet, die Gemeinde. Tychikus. Tychikus. Ja, also... Das zu Onesimus. Und wer wird auch noch genannt, Kind?
Die Korinther.
Ja, genau. Die Korinther, die bezeichnet er eben, dass sie quasi seine Kinder sind. Ihr Vater in dem Sinn, weil sie durch ihn, durch seine Evangelisationsarbeit zum Glauben kamen. Und dann aber nochmal eine Einzelperson. Timotheus. Im ersten und im zweiten Timotheus am Anfang betont er diese besondere Beziehung und sagt auch, dass er sein Kind ist. Also, so hat er eine ganz besondere Beziehung mit diesem Titus. Und er war also verbunden mit ihm von da an, aus der Zeit von 46, 47, ja, das war das Jahr in Antiochia. Und das durch all die Jahrzehnte hindurch bis zum Titusbrief, der in den 60er Jahren verfasst wurde. Also eine langjährige Freundschaft hat die beiden verbunden. Und wir werden dann im Lauf des Titusbriefes auf andere Stellen zu sprechen kommen. Jetzt außer der Stelle in Galater 2, wo wir sehen werden, Titus konnte man immer wieder einsetzen, wenn es besonders schwierig war. Also war ein zuverlässiger Mann, der auch mit schwierigen Leuten gut umgehen konnte. Ja, aber gehen wir doch jetzt der Reihe nach. Das erste Wort im Brief heißt
Paulus.
Und das heißt der Kleine. So wurde er von seinen Eltern nicht genannt, sondern die Eltern nannten ihn Saulus oder Saul. Ja? Wir haben beide Formen in der Apostelgeschichte. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Sagt der Herr Jesus. Und wir haben aber auch eben Saulus. Was ist der Unterschied? Saul ist ja hebräisch. Shaul. Der Name des ersten Königs über Israel. Und das heißt?
Der Begehrte,
der Gefragte. Ja? Und das war der, der ein Kopf höher war als alles Volk. Man dachte, was wir brauchen, ist ein starker Mann, der größer ist als alle unsere Probleme, bis dann einer kam, der noch ein bisschen größer war. Das ist die Pointe in 1. Samuel. Das Volk fordert einen König und der ist eben so groß und beeindruckend, aber dann in 1. Samuel 17 kommt dann eben noch ein größerer. Goliath. Ja, aber das hatten trotzdem die Eltern offensichtlich im Kopf. Sie waren ja aus welchem Stamm?
Benjamin.
Aus dem Stamm Benjamin. So steht es in Philipper 3. Und König Saul stammte aus dem
Benjamin.
Stamm Benjamin. Und die hatten Ambitionen mit diesem kleinen Jungen. Der sollte etwas ganz Großes werden. Und zwar haben sie ihn ja dann nach Jerusalem geschickt. Nicht zu irgendeinem Rabbiner, sondern einem der damals bedeutendsten Rabbiner. Das war Gamaliel. Der wird auch im Talmud erwähnt. Das war also eine der ganz großen Autoritäten im Judentum. Zu dem haben sie ihn geschickt. Von Tarsus in der heutigen Türkei musste er nach Jerusalem gehen und dort studieren. Also die hatten schon rechte Ambitionen und darum nannten sie ihn Saul. Bis der Tag kam, wo er eben von seiner Größe vom Herrn auf den Boden gebeugt wurde. Vor den Toren von Damaskus. Apostelgeschichte 9, die Bekehrung. Und dann hat Paulus eben später diesen Namen Saul ausgetauscht gegen Paulus. Also man hat ihn genannt Saul, Shaul. Und wenn man Griechisch oder Latein sprach, dann hat man ihn eben genannt Saulos. Oder Saulus auf Lateinisch, Saulos auf Griechisch. Und im Neuen Testament steht Saulos. Und dann hat er aber eben ein Wortspiel gemacht. Paulos. Paulus ist, welche Sprache?
Latein.
Und heißt der Kleine. Dann ein Wortspiel gemacht. Paulus, Paulos, Saulos. Er wollte also damit zum Ausdruck bringen, ich bin nicht mehr der, der Ambitionen hat, der Größte zu sein. In Galater 1 sagt er ja, dass er so Karriere gemacht hat in Jerusalem, dass er über viele Altersgenossen hinaus hat er sich da groß entwickelt und im Bewusstsein, dass er eben vor Gott klein ist, hat er sich Paulus genannt. Und darum das erste Wort im Brief zeigt seine Demut. Und das zweite und dritte Wort auch. Dann nennt er sich
Knecht
Gottes. Also einer, der nicht mehr sich selber dient, sondern der wirklich Gott dienen will. Und nicht seinen eigenen Ambitionen. Und dann kommt das Wort aber. Warum steht hier aber? Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Hat jemand einen Gedanken?
Er demütigt sich,
als Sklave, aber ist Apostel mit
Autorität. Ja, weil Apostel ist ja diese hohe Position, die er hat jetzt in der Gemeinde Gottes. Eine höhere Position gibt es gar nicht als Apostel. Also Gott hat ja die ganze Gemeinde aufgebaut auf das Fundament der Apostel und Propheten. Können wir das kurz aufschlagen? In Epheser 2, Vers 20. Da wird die Gemeinde verglichen mit einem Tempel, mit einem geistlichen Haus, das wächst. Und dieses Haus ist eben aufgebaut, Epheser 2, Vers 20, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist. Also die größte Autorität in der Gemeinde haben Menschen, die Apostel sind und Propheten. Aber er sagt nicht einfach Apostel. Das Wort wird nämlich manchmal im Neuen Testament an wenigen Stellen auch gebraucht im Sinn von Missionar. Apostel heißt ja einfach Abgesandter. Aber ganz wichtig, wenn gesagt wird Apostel Jesu Christi, dann ist das die Bezeichnung, die man nur für die 12 benutzen kann. Die 12, die der Herr eingesetzt hat mit einer besonderen Autorität im Blick auf die 12 Stämme Israels. Und der Apostel Paulus wird eben auch hier genannt Apostel Jesu Christi für die Heidenvölker. Und der Herr hat in Matthäus 10 den Aposteln gesagt, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer quasi auch sie verwirft, verwirft den Herrn. Also der Herr hat seine Autorität den Aposteln gegeben. Und darum konnten auch nur Bücher im Neuen Testament als heilige Schrift akzeptiert werden, die nachweislich von einem Apostel Jesu Christi geschrieben worden waren. Oder von einem Propheten, der durch diese Apostel Jesu Christi anerkannt war. Und darum konnte das Markus-Evangelium akzeptiert werden, weil Petrus hatte Markus anerkannt als Prophet. Und dann das Lukas-Evangelium. Lukas wurde anerkannt von
Paulus.
In 1. Timotheus 5 zitiert Paulus die Schrift, also die Heilige Schrift, die Schrift, und zitiert aus 5. Mose, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist ein Zitat aus 5. Mose und ein Zitat aus
Lukas
10, Vers 4. Das Lukas-Evangelium wird auf die gleiche Stufe gesetzt wie die Tora, das 5. Buch Mose, und wird als die Schrift bezeichnet. Und damit war für die Christen klar, Lukas-Evangelium müssen wir akzeptieren und auch die Apostelgeschichte. Denn Lukas war einer dieser Propheten, auf die die Gemeinde aufgebaut wurde. Und das Entsprechende gilt auch für Jakobus, den Bruder des Herrn, also Halbbruder des Herrn, der den Jakobusbrief geschrieben hat, und auch für Judas, natürlich nicht Judas Iskariot, sondern Judas, der Halbbruder des Herrn, wie Jakobus, der hat den Judasbrief geschrieben. Und darum wurden alle anderen Bücher verworfen, konnte nicht akzeptiert werden. Darum haben wir diese 27. Und wir haben nur diese, die nachweislich von Aposteln Jesu Christi und von Propheten, die durch sie anerkannt wurden, geschrieben sind. Und nun ist es so, dass also Paulus sagt, ich bin ein Knecht Gottes, ich bin ganz klein, ich bin ein Knecht Gottes, aber ich bin Apostel Jesu Christi. Also weil er sich so erniedrigt hat in seiner Bekehrung, hat Gott eben aus ihm etwas machen können. Das war nicht die Karrierevorstellung der Eltern, die war anders, dann wäre er vielleicht einer der großen Autoritäten geworden im Talmud. Aber der Herr hat eingegriffen. Und so wurde er Apostel Jesu Christi. Ja, glücklicherweise. Was bringt es, eine Karriere, und man verpasst die Ewigkeit, indem man den Messias ablehnt. Aber die Wende kam in dem Moment, wo er erkannte, dass der Herr Jesus der Messias ist. Und dann hat er auch eben die ganze Karriere aufgeben können. Ist klein geworden, aber der Herr hat in seiner Souveränität ihn gewählt. Und das ist einfach Gottes Wahl. Warum hat er Paulus gewählt und nicht einen anderen? Es hätte ja noch manche andere Treue gegeben. Und Gott hat es so gewollt. Und das müssen wir eben auch akzeptieren. Auch wie Gott eben verteilt die Aufgaben und auch die Begabungen. Er macht es so, wie er es will. Aber eben, Paulus musste so tief runterkommen, damit Gott eben so etwas Großes aus ihm machen konnte. Und auch da war es nicht ganz einfach für ihn, dass er nicht doch stolz wurde. Warum? Was wissen wir diesbezüglich?
Er hat Stimmen gehört, die niemand zu wagen traut.
Ja, gut, aber das war ja etwas Besonderes, dass er sogar ins Jenseits, in den dritten Himmel, ins Paradies versetzt wurde. Aber ich meine jetzt im Zusammenhang mit Gefahr von Hochmut und Stolz. Ja, er hatte ein Leiden bekommen, 2. Korinther 12, und da sagt er nicht, weil er eben gesündigt hätte, sondern damit er nicht sündigen würde, damit ich mich nicht überhebe. Wegen dieser gewaltigen Offenbarungen, die er als Apostel bekommen hatte. Und damit will ich sagen, eben das Fleisch hatte er immer noch, bis zu seinem Tod. Und die Gefahr, hochmütig zu werden, eben auch im Rahmen der Gemeinde, nicht nur im Rahmen des Judentums, war immer noch eine Gefahr. Aber der Herr hat ihn da treu erhalten, aber er hat gewirkt und dieses Leiden war, um ihn ja, auf dem Boden zu halten. Gut, gehen wir weiter. Es erklärte also, ich bin ganz klein, aber der Herr hat etwas aus mir gemacht. Ich bin Apostel Jesu Christi. Und hier geht es um Folgendes. Da geht es um den Glauben der Auserwählten Gottes. Und Apostel sein, das ist im Zusammenhang mit der Erkenntnis der Wahrheit. Und jetzt wollen wir anschauen, was ist dieser Glaube der Auserwählten Gottes? Wer ist damit gemeint? Wer sind die Auserwählten, die er da meint?
Das sind die berufenen Heiligen.
Ja, also das wären alle Gläubigen ab Adam. Oder wie meinst du das, die Berufenen?
Ja, die den Herrn Jesus Christus angenommen haben, im Fleisch.
Ja, die den Herrn angenommen haben, aber ich meine, ab wann?
Pfingsten.
Ab Pfingsten? Ja, das wäre etwas ganz anderes. Und du meintest?
Auch ab Pfingsten.
Also, im Zusammenhang, die Gläubigen der Gemeinde. Ja? Ja. Und das werden wir noch ein bisschen genauer anschauen. Bei den Auserwählten geht es also um die Erlösten, die zur Gemeinde gehören. Und dafür war er Apostel. Und dann sagt er eben, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Jetzt gehen wir gleich so ins Zentrum rein, was dieser Glaube der Auserwählten ist und diese Erkenntnis der Wahrheit. Ich habe das bewusst jetzt noch ein bisschen offen gelassen. Aber er geht da weiter und sagt, das ewige Leben, das Gott verheißen hat vor ewigen Zeiten. Also nicht bei der Erschaffung der Welt. Das wäre 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Sondern das geht weiter zurück. Vor ewigen Zeiten. Ja, jetzt merken wir, jetzt geht es nicht mehr mit dem Verstand. Was heißt vor ewigen Zeiten? Und wem hat er es verheißen? Wen gab es vor ewigen Zeiten? Es gab kein Universum. Es gab keinen Raum und keine Zeit. Nicht wahr? Das ist ja auch jedem Ungläubigen, der an den Urknall klar. Er glaubt, beim Urknall, da sei Raum und Zeit und Materie entstanden, in einem kleinsten Punkt. Da haben sich der Raum geöffnet. Vorher gab es keine Zeit, es gab keinen Raum und es gab nichts. Nun, das ist eben nicht ganz richtig. Es gab keine Materie, ja, aber Gott existiert von Ewigkeit her. Und vor ewigen Zeiten hat er das ewige Leben verheißen. Und jetzt die Frage, wenn ja niemand da war, wem hat er das verheißen? Ja, der Vater hat es seinem Sohn verheißen. Es gibt nur einen Gott von Ewigkeit her. Aber die Bibel stellt uns vor, dass Gott dreieinig ist. In der Gottheit ist eine Gemeinschaft da zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und jetzt wird es natürlich ganz grandios. Vor ewigen Zeiten hat der Vater dem Sohn verheißen, dass er das Leben geben will. Können wir mal aufschlagen, Johannes 17, um ein bisschen in die Ewigkeit zurückzuschauen. Ja, lesen wir Johannes 17 in dem Gebet des Sohnes zum Vater. Da sagt er in Vers 5 und nun, oder Vers 4 dazu. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Da sehen wir etwas von dieser ewigen Gemeinschaft in der Gottheit. Der Sohn beim Vater. Und dann können wir auch noch aufschlagen in Hiob. Schlagen wir auf, Hiob 11. Da lesen wir in Vers 7. Kennst du die Tiefe kannst du die Tiefe Gottes erreichen? Oder das Wesen des Allmächtigen ergründen. Himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Tiefer als der Scheol. Was kannst du erkennen? Länger als die Erde ist ihr Maß und breiter als das Meer. Also er spricht hier über die Tiefen Gottes. Und dazu können wir aufschlagen 1. Korinther 2. Also dieser eigenartige Ausdruck, die Tiefen Gottes, nicht wahr? Erster Korinther 2. Geht es um das Geheimnis Gottes. Und da lese ich ab Vers 9. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz aufgekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Also jetzt geht es um das Verborgenste in Gott. Das, was ein Menschenauge nie gesehen hat, kein Ohr gehört hat und niemand innerlich auf die Idee gekommen wäre. Und so etwas hat Gott bereit gemacht. Also in der Tiefe Gottes wurde das vor ewigen Zeiten beschlossen und verheißen. Und dann heißt es, uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und da wird also gesagt, der Heilige Geist in der Tiefe Gottes. Und in Johannes 17 haben wir den Vater und den Sohn. Ja? Und nun hat also Gott, der Vater, seinem Sohn versprochen, er werde das ewige Leben schenken, und zwar denen, die einmal, wenn sie gerufen werden durchs Evangelium, an den Sohn glauben würden. Und das sind die Auserwählten. Und zwar ist es so, Gott hat nicht einfach auserwählt. In dem Sinn, dass er sich gesagt hat, er wusste alle Menschen, die einmal entstehen würden. Die kannte er. Und er hat nicht so erwählt, wie die Calvinisten das sagen. Er hat einen Teil der Menschheit gewollt und die anderen wollte er nicht. Sondern Gott hat die ganze Welt geliebt. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber er hat es nicht verheißen für die ganze Welt. Er hat die ganze Welt geliebt und seinen Sohn gegeben, damit sie alle errettet werden könnten. Aber errettet werden nur die, die dann wirklich an den Sohn glauben und so nicht verloren gehen. Aber da ist eben ganz wichtig, wenn wir kurz aufschlagen in 1. Petrus 1, es geht um Vers 2, aber ich lese ab Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi. Sehen wir, genau das Gleiche. Auch er nennt sich nicht nur einfach Apostel, sondern Apostel Jesu Christi. Den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Jetzt sehen wir, da wird auch von Auserwählung gesprochen. Petrus schreibt also an Gläubige, die auserwählt sind. Und zwar sind das eindeutig jetzt solche, die ewiges Leben haben. Warum? Können wir so sicher sagen? Er schreibt ja in einem Rundschreiben an Juden. Der Ausdruck Zerstreuung heißt auf Griechisch Diaspora. Das ist der Fachausdruck für Juden, die nicht im Land Israel wohnen, sondern irgendwo draußen in der Welt. Das sind die Diaspora-Juden, so spricht man heute noch. Also, diesen Diaspora-Juden von verschiedenen Provinzen der heutigen Türkei, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, denen sagt er, ihr seid auserwählt. Und nun, in Vers 3 sagt er, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren oder wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung. Der Elbefelder im Text haben wir wiedergezeugt, in der Fußnote wiedergeboren. Die Wiedergeburt bedeutet ja, jemand bekommt das ewige Leben. Also Johannes 3, Vers 16, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das beschreibt, wer an den Herrn Jesus glaubt, wird wiedergeboren. Er bekommt das ewige Leben. Nun, ist also klar, der erste Petrusbrief ist an Auserwählte geschrieben, Vers 2, die wiedergeboren waren, die das ewige Leben haben. Also Gott hat von Ewigkeit her verheißen, diesen Menschen werde ich das Evangelium, werde ich das ewige Leben schenken, wenn sie dann an das Evangelium glauben. Aber wie hat Gott die auserwählt? Da wird gesagt, auserwählt.
Nach Vorsehung Gottes.
Steht bei dir Vorsehung?
Ja.
Ja, du hast die Schlachter, oder?
Ja.
Ja, auserwählt nach Vorsehung Gottes und die Elberfelder nach Vorkenntnis. Und das ist auf Griechisch das Wort
Prognosis,
das wir von der Wetterprognose kennen. Und da wird auch im Voraus erkannt, eben im Voraus gesehen, dass es morgen so und so sein wird mit dem Wetter. Aber die Vorkenntnis, die legt nicht fest, wie das Wetter morgen sein muss. Also die Wetterprognose, die machen nicht das Wetter, sondern sie erkennen das Wetter im Voraus. Und das ist ganz wichtig, das Wort zuvor erkennen heißt im Voraus etwas wissen. Beweis? Petrus benutzt das Verb, also hier haben wir das Hauptwort, Prognosis, Vorkenntnis. Und das Verb Prognosko, vorher wissen, das braucht er im zweiten Brief. Und zwar sagt er in Kapitel 3, 2. Petrus 3, wie es in der Endzeit sein wird. Das erklärt er Ihnen 2. Petrus 3, Abvers 1. Und nachher in Vers 17 sagt er, also 2. Petrus 3, Vers 17, ihr nun, Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Frevler mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Also er hat ihnen klar gemacht, in der Endzeit werden die Menschen so verrückt werden, dass sie wirklich Dinge glauben, die sind ein Irrwahn. Ich muss es, glaube ich, nicht weiter ausführen. Ist alles klar. Es wird genannt der Irrwahn der Frevler. Frevler ist übrigens das Wort im Griechischen, das bedeutet jemand, der frech alle Ordnungen Gottes verwirft. Und das wurde vorausgesagt. Eben, ihr wisst es vorher und jetzt müsst ihr deswegen euch hüten, dass ihr durch diesen Irrwahn der Frevler nicht aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Also plötzlich allen Halt und alle Orientierung verliert. Und nun, dieses Wort vorher wisst ist Prognosko, das Verb von dem Hauptwort Prognosis, Vorherwissen. Und jetzt ist klar, die Gläubigen, an die Petrus schreibt, die wussten, dass es so sein wird in der Endzeit. Aber nicht sie haben gemacht, dass es so in der Endzeit wird. Also Vorherwissen meint wirklich im Voraus etwas wissen, wie es sein wird. Und so hat Gott auserwählt nach Vorkenntnis. Also Gott wusste im Voraus ganz genau, wer, wenn Gott ihn einmal rufen würde, bereit ist zu kapitulieren und seine Sünden zu bekennen. Und dann hat Gott aufgrund seines Vorherwissens, hat er gesagt, und die erwähle ich als meine Kinder, dass sie mein Leben bekommen. Das Leben aus Gott, das ewige Leben. Und die, das hat der Vater dem Sohn vor ewigen Zeiten versprochen. Ja?
In Apostelgeschichte 2 in der Pfingstpredigt,
ja,
Petrus, ja, dass der Opfertod Jesu, dass das auch nach der Prognosis Gottes geschehen sei. Das ist der einzige andere Ort, wo dieses Wort gebraucht wird im Neuen Testament. Würdest du dann sagen, dass der Opfertod Jesu, dass das auch nach Vorkenntnis Gottes geschah und gar nicht ein Plan oder ein Beschluss von ihm war?
Oh, also das Wort Prognosis kommt auch vor in Apostelgeschichte 2 im Zusammenhang mit dem Opfertod des Herrn Jesus. Und weißt du, was macht man am besten in einer solchen Situation? Das geschieht ja oft, so in Diskussionen kommt so etwas auf und jetzt können wir darüber diskutieren. Also dann war der Opfertod auch nur einfach von Gott vorhergesehen, aber nicht bestimmt. Ja? Also was ist die gute Lösung? Schauen wir nach, wie das ganz genau dort steht. Ganz so exemplarisch. Und man wird sehen, wenn man sich auf die Schrift zurückbezieht, dann kann man Dinge klären. Apostelgeschichte 2, Vers 22. Petrus sagt am Pfingsttag in der Predigt: Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann von Gott vor euch bestätigt, ein Mann von Gott vor euch bestätigt, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat. Wie ihr selbst wisst, diesen hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Jetzt siehst du, da hast du das Wort Vorkenntnis Gottes, Prognosis. Aber nicht nur das. Bestimmter Ratschluss. Beides spielt eine Rolle. Gott hat beschlossen, damit er einmal Menschen das ewige Leben geben kann, muss der Herr Jesus für sie sterben. Und das hat Gott fest beschlossen. Aber Gott hat nicht beschlossen, und jetzt wird Judas einfach dazu bestimmt, dass er den Herrn verrät, und diese Führer des Volkes Israel, die müssen ihn verwerfen und Pilatus überliefern, und die können nicht anders. Das hat Gott nicht gemacht. Also Gott hat nicht Menschen bestimmt, sie müssten dieses Unrecht tun. Aber Gott hat gewusst im Voraus, Judas wird das aus eigenem Wollen tun. Das hat Gott im Voraus gesehen. Aber die Verantwortung war bei Judas. Und der Herr hatte ihm Gelegenheit gegeben zur Umkehr. Schon ganz am Anfang hat er gesagt, einer unter euch ist ein Satan, ist ein Teufel. Und auch an diesem Abend, beim letzten Passa, hat der Herr wie viele Zeichen gegeben, um zu wissen, wer ihn verraten würde? Zwei Zeichen. Ja. Zwei Handlungen aus dem Passa hat er als Zeichen eingesetzt. In einem Fall hat er gesagt, der mit mir zusammen in die Schüssel eintaucht. Und es ist so, dass man bittere Kräuter ganz am Anfang des Passaseders taucht man ein in eine Schale, entweder mit Salzwasser oder mit Weinessig. Mal vorstellen, bittere Kräuter, und Judas macht das in Weinessig und der Herr gleichzeitig mit ihm. Das sollte er sagen. Schau, was du Bitteres tun willst. Deinen Herrn verleugnen und überliefern, damit sein Blut fließen muss. Das hat er gemacht. Er ist dabei geblieben. Und später im Ablauf kommt der Moment, wo man Matze nimmt und die aus denen ein Sandwich macht. Also mit bitteren Kräutern. Jetzt habe ich mich geirrt. Im ersten Mal ist es ein anderes Bestandteil vom Essen, das man eintaucht in den Weinessig. Und dann hier bittere Kräuter mit der Matze, und dann wird das in eine Soße eingetaucht. Und der Herr hat es Judas gegeben. Also im einen Fall der Weinessig, du wirst mich umbringen. Und im anderen Fall, du wirst etwas ganz Bitteres tun, die bitteren Kräuter. Er ist dabei geblieben. Und dann ging er in die Nacht hinaus. Aber auch das war noch nicht fertig. Im Garten Gethsemane kommt Judas mit der ganzen Gefolgschaft, und der Herr wird von ihm geküsst. als Zeichen der Überlieferung. Und dann sagt der Herr, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Und der Herr sagt, Freund, wozu bist du gekommen? Das wäre nochmals ein Moment gewesen, wo er hätte zusammenbrechen können. Hat er nicht gemacht. Also es ist nicht so, dass er einfach ein Schicksalsmensch war. Es gibt keine Schicksalsmenschen, und die einfach verloren gehen müssen, sondern Gott hat im Voraus gewusst, dieser Mann wird das tun wollen und hat gewusst, diese Führer werden den Herrn verwerfen, und da spielt eben die Vorkenntnis Gottes eine Rolle. Aber die Tatsache, dass der Herr ans Kreuz gehen würde und das Lamm Gottes werden würde, das war in dem bestimmten Ratschluss festgelegt. Also, sind wir uns einig, das stellt das nicht in Frage. Aber in Verbindung mit der Auserwählung wird klar gesagt, eben wegen der Vorkenntnis Gottes sind wir auserwählt worden. Und das ist doch ein wunderbarer Gedanke, wenn wir jetzt noch einmal zum Schluss zurückgehen zum Titusbrief. Wir werden gleich am Anfang dieses Briefes in die Ewigkeit zurückgeführt, in diese Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn, wo der Vater uns gesehen hat. Und dem Sohn verspricht, diesen Menschen werde ich das ewige Leben schenken. Du wirst für sie sterben. Und dann sagt er in Vers 3, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist. Also vor ewigen Zeiten hat Gott das versprochen. Und nun wurde Paulus das alles mitgeteilt, wie Gott eben uns, die Gläubigen, die zur Gemeinde gehören, von Pfingsten bis zur Entrückung, dass die Kinder Gottes werden sollen. Söhne und Töchter Gottes. Und das durfte eben Paulus ganz besonders in seinen Briefen offenbaren. Jetzt merken wir wieder, was das heißt. Eben aber Apostel Jesu Christi. Denn ihm wurden all die Geheimnisse, die da in Verbindung stehen, mit diesem ewigen Versprechen, wurden mitgeteilt. Und das durfte er verbreiten. Durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist. Nach Befehl unseres Heiland Gottes. Und jetzt, ich habe ja ein bisschen ausgelassen. Jetzt gehen wir nochmals durch und dann verstehen wir die Verse im Zusammenhang besser. Paulus, der Kleine, Knecht Gottes, ganz niedrig dient er Gott. Aber er hat einen ganz besonderen Platz bekommen. Er ist Apostel Jesu Christi. Und das bedeutet, er ist der, der diese Dinge offenbaren und bekannt machen sollte. Und auch in der Heiligen Schrift abfassen sollte, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Und dieser Glaube umfasst eben diese wunderbaren Dinge, dass Gott uns auserwählt hat und uns gewollt hat von Ewigkeit her. Nach der Erkenntnis der Wahrheit. Also wir sollten wirklich das, was die Wahrheit ist in Gott, im Evangelium, das sollten wir erkennen. Und das ist nicht einfach so kalte universitäre Inhalte, sondern die Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. Kann jemand ganz kurz sagen, was ist Gottseligkeit?
Ein von Gott erfülltes Leben.
Ja. Also ein Leben, das innerlich unsere Herzen erfüllt vom Herrn und seiner Herrlichkeit. Und so ist also diese Wahrheit etwas, das wirklich mit unseren brennenden Herzen etwas zu tun hat. Und hängt zusammen eben diese Hoffnung des ewigen Lebens, dass wir die Ewigkeit mit Gott in enger Gemeinschaft verbringen werden. Und dieses ewige Leben hat Gott verheißen vor ewigen Zeiten. Und zwar wird von diesem Gott gesagt, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat. Und das ist so wunderbar für uns. Vielleicht so selbstverständlich, aber es ist es gar nicht. Nicht wahr? Jemand könnte sagen, Gott ist allmächtig. Aber hier steht, er kann nicht lügen. Ja? Ja, da muss man eben erklären, wenn Gott das Wort spricht über die Allmacht Gottes, werden ganz klar Dinge gesagt, um zu klären, was das nicht bedeutet. Allmacht bedeutet eben, Gott kann alles machen, was er will. Aber das heißt nicht, dass er auch lügen könnte. Das ist eben ausdrücklich nicht drin enthalten. Oder in 2. Timotheus 2 heißt es, er kann sich selber nicht verleugnen. Das heißt, Gott kann also seinem Wesen von Gerechtigkeit und absoluter Liebe kann er nie untreu werden. Das ist unser Glück. Im Islam ist die Gottesvorstellung von Allah, Allah gibt es ja nicht. Es ist eine Vorstellung von einem Gott. Aber Allah im Islam wird so gedacht, dass er der größte Listenschmied ist. Das steht so im Koran. Ränkeschmied. Ja, Ränke sind Liste. Ränkeschmied, Listenschmied. Und er muss sich nicht an sein Wort halten. Also er kann etwas sagen, aber er kann es auch wieder zurücknehmen. Aber der Gott der Bibel hat sich an sein Wort gebunden. Und das ist so wunderbar, weil dann können wir ihm vertrauen. Aber im Islam gibt es dieses wirkliche Vertrauen, kann es gar nicht geben. Und es kann sogar sein, nach islamischer Lehre, jemand hält sich ganz genau an den Islam und dann denkt er am Schluss, kommt er in den Himmel. Aber nach islamischer Lehre, im letzten Moment kann Allah sagen, Jehenna. Und dann wird er in die Hölle geworfen. Und zwar nicht, weil er schlecht gelebt hätte, sondern weil Allah ihn nicht will. Also es gibt keine Sicherheit. Darum sind diese Menschen sind in einer totalen Ungewissheit und Unsicherheit drin. Und das erklärt auch, warum eben so viele Menschen zu Verzweiflungstaten fähig sind. Weil sie denken, aber wenn ich im Dschihad, im Heiligen Krieg falle, dann komme ich ins Paradies. Und wir können Ihnen eine gute Nachricht sagen, das braucht es nicht. Wir müssen nicht uns und auch nicht andere ins Unglück stürzen. Aber es gibt wirklich Gewissheit, Sicherheit des Heils, weil wir uns an diese Worte halten können. Wenn der Herr Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, niemand wird sie aus meiner Hand rauben, dann gilt das. Und er wird das nicht plötzlich wieder zurücknehmen. Ich glaube, vor diesen Tagen habe ich jemand gesprochen über das Thema Heilsgewissheit und dann hat er gesagt, ja, eben Sie sagen ja, dass das so sicher ist und so. Und ich habe gesagt, ja, das ist doch wunderbar, sonst müsste man ja denken, in der Ewigkeit, 5 Millionen Jahre sind vorbei und plötzlich kann man doch wieder verloren gehen. Das geht doch nicht. Nein, wir haben wirklich eine Gewissheit, die bleibt und die wird nicht wieder auf den Kopf gestellt. Das ist dieses ewige Leben, die Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Und so beginnt Paulus also mit diesen erhabenen Gedanken, diesen Brief, und dann werden wir sehen, und er wird ganz praktisch werden. Es geht wirklich um das Leben morgen und übermorgen. Und es geht um die Beziehungen in der Familie, es geht um die Beziehungen in der Arbeit, es geht um die Beziehungen in der Gemeinde. Aber das ist nicht einfach so wie bei irgendeinem Verein. Da hat man Statuten und die Regeln, das zusammen, das Miteinander. Aber bei uns ist das so, das ist verbunden mit einem Ratschluss Gottes, der begonnen hat in der Ewigkeit, wo Gott uns schon gesehen hat und er wollte uns unbedingt für sich selbst. Und damit möchte ich noch schließen, Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Nämlich von Ewigkeit her. Aber vor Erschaffung des Universums. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Und da haben wir die Zuvorbestimmung zur Sohnschaft. Das griechische Wort heißt Hyothesia, das heißt Sohnesstellung. Und das ist das Wort im Griechischen für Adoption. Darum in der englischen Übersetzung heißt es hier Adoption. Und das meint wirklich, jemand wird, der es vorher nicht war, in die Stellung von einem Sohn, und das Männliche gilt auch für das Weibliche, in die Stellung einer Tochter. 2. Korinther 6 spricht ja ausdrücklich über Söhne und Töchter. Also, Gott hat uns zuvor bestimmt, ich werde diese adoptieren. Und zwar heißt es hier, für sich selbst. Nicht nur um uns glücklich zu machen, sondern Gott macht es sogar, um sich dadurch glücklich zu machen. Das ist unglaublich. Also dieses Versprechen von Ewigkeit war zu unseren Gunsten, aber auch Gott wollte uns für sich. Und wir würden so etwas nie wagen zu sagen, wenn die Bibel das nicht so deutlich sagen würde. Einmal musste ich Seelsorge machen mit zwei Kindern. Und zwar, die waren beide adoptiert. Und die hatten beide ein Problem mit Adoption. Und dann habe ich versucht, ihnen Adoption schmackhaft zu machen. Wie schön das ist. Und zwar, ich meine, wir haben das wunderbare Beispiel im Alten Testament von Mordechai. Der hat Esther adoptiert. Und hier im Neuen Testament haben wir, Gott plante von Ewigkeit Adoption. Also Adoption ist nicht ein so, weil halt die Welt so schlecht ist, gibt es Adoption. Sondern der Gedanke geht zurück auf die Ewigkeit. Gott wollte Menschen in eine ganz besondere Beziehung zu sich stellen, adoptieren. Ja, dann wollen wir hier schließen für heute.